soll keine Drohung sein, sondern nur ein Hinweis auf mein gutes Organ. Herzliche Grüße aus Berlin. Ich freue mich, dass ich zu euch kommen kann. Ich war schon einmal vor anderthalb Jahren hier. Im Ende Oktober 22 war ich bei euch, als mich Tom eingeladen hatte. Und ich freue mich, dass ich wieder bei euch sein kann. Und ich möchte euch, bevor wir zu dem Palmsonntagstext kommen, ein ganz bisschen was von mir erzählen und dann euch mit hineinnehmen in den Kontext der gesamten Ostergeschichte. Ich bin Winfried Rudloff, ich komme aus Berlin, ich bin im Ostteil Deutschlands aufgewachsen, in der ehemaligen DDR. Mein Vater war Pastor einer Baptistengemeinde und ich fühle mich nicht benachteiligt, dass ich in Ostdeutschland aufgewachsen bin, sondern wir haben als Christen in dieser Zeit gelernt, gegen den Strom zu schwimmen. Wir haben gelernt, unsere Meinung öffentlich zu vertreten, auch wenn das mit Nachteilen für uns verbunden war. Und so schaue ich heute dankbar auf diese Zeit in Ostdeutschland, in der ehemaligen DDR zurück. In den 70er Jahren haben wir miterleben dürfen, wie tausende junge Leute in der DDR, nicht hunderte, tausende, zehntausende, zum Glauben an Jesus kamen. Und ich weiß, dass mein Gott ein Gott ist, der Wunder tut, der auch durch Mauern nicht aufzuhalten ist. Und diese Erfahrung ist etwas ganz Kostbares. Und wenn ich heute durch Deutschland reise, in vielen verschiedenen Kirchen und Gemeinden, in Gottesdiensten predige, dann sagen mir immer Geschwister, die aus dem Westteil unseres Heimatlandes kommen, aus Deutschland, das haben wir nie so erlebt, so eine Zeit, wo wir für unseren Glauben kämpfen mussten. Es war bei mir auch so, dass ich nicht zum Abitur zugelassen wurde, ich konnte nicht studieren, obwohl ich der beste Schüler in der Schule war. Also es hatte schon Nachteile, wenn man Christ war und wenn man öffentlich Farbe bekannt hat, ich gehöre zu Jesus. Und es war auch normal, dass bei uns das Telefon, die Post, das wurde von der Staatssicherheit, von der Geheimpolizei kontrolliert, gecheckt. Also man musste sich auch genau überlegen, was man wem sagt. Ja? Und so haben wir dann mit unseren Partnergemeinden aus Westdeutschland und auch mit unserer Familie, ein Teil meiner Familie lebte in Hessen, in Westberlin und auch im Raum Niedersachsen, im Raum Hannover. Wir haben viele wichtige Sachen dann mündlich abgesprochen, nicht per Brief, nicht am Telefon, weil immer so auch im Hintergrund dieser Gedanke war, na, wer hört alles mit? Und ihr Lieben, von daher bin ich versöhnt mit meiner Vergangenheit und ich will euch heute am Sonntag so sagen, sei versöhnt mit deiner Biografie, egal wo du durchgehen musstest in deinem Leben. Gott hat es gesehen, all den Schmerz in deinem Leben, alle Enttäuschungen, alle Zeit von Krankheit, alle Zeit von Kämpfen, wo Menschen dich nicht verstanden haben, wo du dich unverstanden allein gefühlt hast, all das ist auch an unserem Gott vorbeigegangen. Und unser Gott ist ein Spezialist für gebrochene Herzen. Unser Gott ist ein Spezialist gerade für Menschen, die in Nöten sind. Und das durften wir im Osten erfahren, dass wenn der äußere Druck auch zunimmt, doch wir einen Gott haben, auf den wir uns verlassen können. Stimmt das?
Ja. Amen.
Und diese Erfahrung ist einfach kostbar und wertvoll. Nachdem ich viele Jahre Pastor war in Berlin in der Christusgemeinde, bin ich vor 8 Jahren durch eine Führung Gottes, die ich jetzt nicht im Einzelnen erzählen kann, zu Ebenezer Emergency Fund gekommen. Ich war endlich dabei, in eine andere Gemeinde zu gehen, nachdem ich 16 Jahre Pastor der Christusgemeinde in Berlin war. Aber Gott hat uns zu Ebenezer geführt. Ebenezer ist ein großer christlicher Dienst in 60 Ländern und wir unterstützen jüdische Familien weltweit. Wir unterstützen das jüdische Volk, weil wir diesem Volk, weil wir Israel so viel zu verdanken haben. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in diese Gedanken, Israel und die Gemeinde, theologische, biblische Grundlagen, bevor wir dann weitergehen zum... Jetzt ist es aus. Andersrum, okay. Ah, sehr gut. Ja, wir sagen vielleicht manchmal, wir sind Israel-Freunde oder ich interessiere mich für das jüdische Volk, ja. Kennt ihr das auch? Vielleicht ist das überhaupt so richtig? Geht es um unsere Vorlieben? Geht es um unsere Theologie? Ja, Israel ist nämlich kein Thema, ihr Lieben, sondern Israel
ist Herzensanliegen Gottes. Die Bibel ist ein jüdisches Buch, von jüdischen Autoren geschrieben. Und in Jerusalem ist Jesus den Weg ganz zu Ende gegangen für uns. Und das ist wichtig, dass wir diesen Kontext immer wieder anschauen und verstehen. Gottes Zusagen und Bündnisse galten zunächst nur Israel. Jetzt aber sind wir aufgenommen. Wir lesen das in Epheser 2, 12 und 13. Ihr habt damals ohne Christus gelebt und wart ausgeschlossen von Israel, dem Volk Gottes. Darum galten euch die Zusagen nicht, die Gott seinem Volk gab, als er seine Bündnisse mit ihnen schloss. Ohne jede Hoffnung und ohne Gott habt ihr in dieser Welt gelebt. Das ist die Beschreibung von den Nationen, auch von uns als deutschem Volk, bevor Jesus in diese Welt kam. Wir waren draußen. Wir gehörten nicht dazu. Das ist immer wieder wichtig zu verstehen, dass wir uns daran erinnern, dass wir nicht abheben und dass wir nicht denken, mit uns hat der Glaube angefangen. Nein, er hat mit uns nicht angefangen. Gottes Zusagen und Bündnisse galten zunächst nur Israel. Gott machte nämlich einen Bund mit Abraham. Wir lesen das in 1. Mose 12. Und dadurch kam Segen zu allen Nationen. Der Herr sagte zu Abraham, geh aus deinem Land, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zum Stammvater eines großen Volkes machen und dir viel Gutes tun. Dein Name wird überall berühmt sein. Durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Wie kann das sein? Wie kann Gott durch Abraham alle Völker segnen? Das geht doch gar nicht. Und Abraham hatte ja noch nicht mal einen Sohn. Und als er diese Verheißung von Gott bekam, musste er noch 25 Jahre warten, bis der Sohn geboren wurde. Ermutigung für uns alle. Wenn wir beten, unsere Gebete gehen nicht verloren, aber es gibt eine Zeitspanne zwischen dem Gebet und zwischen der Erhörung eines Gebetes. Bleib dran, wofür du betest. Abraham musste 25 Jahre warten, bis der Sohn geboren wurde. Und er wusste nicht, dass irgendein Mal der Nachkomme Jesus Christus sein wird, der für uns Menschen am Kreuz stirbt. Alle Völker der Erde sollen durch dich, durch deinen Nachkommen gesegnet werden. Ist es nicht wunderbar? Wir haben einen gewaltigen Gott. Ein Gott, der uns gesegnet hat in Abraham. Gott hat seinen Bund begonnen mit dem jüdischen Volk und dadurch sind auch wir gesegnet worden. Gott liebt Israel. Ersten Punkt. Ja? Es geht nicht darum, ob wir das gut finden, ob wir das jüdische Volk mögen oder nicht mögen. Gott liebt Israel. Das sagt uns die Bibel. Der Herr sagt, ich eifere für Zion mit einem großen Eifer. Und Gott sagt uns, er hat seinen Bund mit dem jüdischen Volk nicht verändert, sondern er ist vollgültig bis heute. Dadurch haben wir nur die Zuversicht, dass Gott auch mit uns treu ist. Wenn Gott mit Israel nicht treu wäre, mit dem jüdischen Volk, dann müssten wir auch denken, vielleicht ist er dann auch mit der Gemeinde, mit uns nicht treu. Aber an der Treue Gottes mit dem jüdischen Volk erkennen wir, dass wir einen treuen Gott haben, der zu seinem Wort steht. Gott wacht über seinem Wort. Gott erfüllt sein Wort. Gott liebt Israel. Gott hat zweitens einen Bund mit Israel geschlossen. Drittens, Gott sandte Jesus durch das jüdische Volk zu uns. Viertens, alles, was uns kostbar ist, kam durch Israel, durch das jüdische Volk in diese Welt. Die Bibel, die Heilige Schrift, die erste Gemeinde in Jerusalem. Das Evangelium kam von Jerusalem an die Enden der Erde. Und Jesus wird fünftens auch dort in Israel zurückkommen. Gottes großes Finale findet nicht in Ebermann statt, auch nicht in Berlin, auch nicht in Paris, auch nicht in Moskau, sondern nach dem Zeugnis der Bibel in Jerusalem, in Israel. Dort, wo alles begann, wird auch Gottes großes Finale sein. Und dieser große Bogen, dieser Kontext des Reiches Gottes, dass Gott etwas gestartet hat mit Abraham und Sarah, mit diesem alten Ehepaar, die eigentlich schon keine Kinder mehr bekommen konnten, und dass er durch einen Nachkommen Abrahams uns alle gesegnet hat, das ist eine gewaltige Botschaft. Jesus kam, als die Zeit erfüllt war, aus dem jüdischen Volk, aus dem Himmel zugleich, vorhergesagt von den jüdischen Propheten. Propheten haben Jahrhunderte vor Jesu Geburt gesagt, er wird kommen. Er wird geboren werden in Bethlehem. Er wird aufwachsen in Nazareth. Und er wird den Preis bezahlen für uns. Und das ist einfach unser gewaltiger Gott. Jesus kam nicht als Quereinsteiger, Jesus kam nicht als Alien, sondern er kam eingebettet in Gottes Pläne, entworfen vor Grundlegung der Welt. Jesus fiel nicht auf einmal vom Himmel und ist dann am Kreuz gestorben, sondern der ganze Weg war vorbereitet mit Abraham und Sarah, mit Jakob und all den jüdischen Vorfahren. Und als die Zeit erfüllt war, sagt die Bibel, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Aber der kam nicht auf einmal vom Himmel, sondern es war vorbereitet. Da war ein Weg, den Gott gegangen ist und wo das Ganze sich aufgebaut hat. Vor Grundlegung der Welt. Gott hatte sich entschieden, Rettung und Heil durch das jüdische Volk in diese Welt zu bringen. Jesus kam als Diener für sein Volk Israel, für die Juden. Römer 15. Nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Auf diese Weise wird Gott geehrt. Christus kam doch in diese Welt, um seinem Volk Israel zu dienen. Er erfüllte die Zusagen, die Gott ihren Vorfahren gegeben hatte. So zeigte er Jesus ihnen, dem jüdischen Volk, dass Gott treu zu seinem Wort steht. Auch die anderen Völker können Gott für seine Barmherzigkeit danken. Die anderen Völker sind wir. Gott fing nicht mit uns an, sondern Gott ging einen Weg über die Jahrhunderte, über die Jahrtausende. Er hat sich das überlegt vor Grundlegung der Welt, dass er durch sein jüdisches Volk, durch die Juden, die nicht vollkommen sind, die nicht alles richtig machen, aber die Gott erwählt hat, so wie du dir einen Ehepartner erwählt hast, einen Menschen, mit dem du durchs Leben gehst, der nicht vollkommen ist, aber du liebst ihn. So liebt Gott das jüdische Volk. Liebe heißt doch nicht, dass das Gegenüber perfekt ist, alles richtig macht. Gott hat sich gerade für ein kleines, unscheinbares Volk, das jüdische Volk, entschieden. Und er zeigt uns, dass er treu ist. Der große Bogen des Reiches Gottes, das Anbrechen seiner Königsherrschaft, hat das jüdische Volk Israel an zentraler Position platziert. Die Gemeinde, die Gläubigen aus den Nationen sind erst später durch Gottes Gnade und durch Glauben an Christus hinzugekommen. Das ist wichtig, dass wir das verstehen, dass wir Gott bewundern, dass wir Gott ehren. Es geht nicht darum, Israel in die Mitte zu stellen, sondern den Gott Israels, unseren Gott, und zu staunen, wie er all das vorbereitet hat, wie er all das vorhergesagt hat durch die Propheten, die er gesetzt hat. Die Gemeinde, wir sind erst später dazugekommen. Israel ist die Wurzel, die uns trägt, unsere Herkunftsfamilie. Es sind sozusagen unsere geistlichen Väter und Mütter. Epheser 6 sagt uns das, ehre Vater und Mutter, auf dass es dir wohlgehe und du lange lebst auf Erden. Unsere natürlichen Eltern ehren, aber auch unsere geistlichen Eltern ehren. Und das ist so wichtig in dieser Zeit von starkem Antisemitismus, wo überall wieder Kräfte aufstehen, die Juden hassen. Antisemitismus klingt so nett, ne? So fast technisch, so ein nettes Wort. Aber wisst ihr, worum es eigentlich geht? Es geht um blanken Judenhass. Antisemitismus klingt viel zu freundlich. Und ich erlebe das immer wieder auf den Straßen von Berlin, wie tausende militante Muslime, Palästinenser, Tod Israel, Tod den Juden rufen. Und das in Berlin. Mit der Geschichte. Es ist schrecklich. Und jüdische Einrichtungen werden in ganz Deutschland 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche bewacht. Und nach dem 7. Oktober, nach diesen schrecklichen Terroranschlägen in Israel, ist das Ganze nochmal hochgefahren worden. Nicht aus Jux und Dallerei, sondern weil es ganz konkrete Anschlagpläne in Europa, in Deutschland gibt. Wir haben gesehen, was gerade in Moskau passiert ist. Diesen schrecklichen Anschlag auf diese Konzerthalle mit vielen, vielen Toten und Verletzten. All das ist genauso von Islamisten in Deutschland geplant, in Berlin geplant, in Europa. Und es hat stattgefunden. Denkt an Frankreich, an die Anschläge auf jüdische Einrichtungen in den letzten Jahren, die in Frankreich stattgefunden haben und in anderen Teilen dieser Welt. Ihr Lieben, unsere geistlichen Väter und Mütter, es ist wichtig, dass wir uns als christliche Gemeinde nicht wegducken in dieser Zeit, sondern dass wir unsere Stimme erheben. Auch wenn wir nicht alles verstehen, wir müssen nicht alles verstehen, aber wir stehen zu unseren Wurzeln. Und wir sagen, ja, Herr, wir wollen für dein Volk eintreten. Die erste Nation unter den Nationen ist Israel. Gott hat es so festgelegt. Punkt. Du kannst mit Gott diskutieren. Wir können mit Gott diskutieren. Ist alles erlaubt. Aber das ist die Botschaft der Bibel, der Heiligen Schrift. Israel, das Haus Gottes, ein Gebetshaus für alle Nationen. Gott wollte schon immer, der Prophet Jesaja hat es angekündigt. Sie werde ich zu meinem heiligen Berg führen, die Nationen. Sie dürfen meinen Tempel betreten und sich an diesem Ort des Gebetes von Herzen freuen. Sie dürfen auch auf meinem Altar Brand- und Schlachtopfer darbringen und ich werde ihre Opfer annehmen. Und jetzt kommt es. Denn mein Haus, Israel, soll für alle Völker ein Ort des Gebetes sein. Was in Jerusalem begonnen hat, was mit dem Tempel begonnen hat, mit der Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten. Und es hat seinen Lauf genommen. Millionen Menschen haben das Evangelium gehört. Von Jerusalem ausgehend an die Enden der Erde ist die Botschaft von Jesus Christus gekommen. Und das Haus Gottes in Israel wird wieder ein Ort des Gebetes sein. Welch ein Wunder. Heute gibt es verschiedene Gebetshäuser in Israel, wo rund um die Uhr Tag und Nacht gebetet wird. So wie es die Herrnhuter in Sachsen über 100 Jahre gemacht haben. Tag und Nacht Gebet. 24 Stunden. So gibt es mehrere Orte, wo Tag und Nacht gebetet wird. Es gibt über 200 jüdisch-messianische Gemeinden nur in Israel. Tausende Juden sind in den letzten Jahren zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen. Gott stellt Israel wieder her, äußerlich, und er sammelt das Volk und er ruft es auch zurück. Zurück zur ersten Liebe mit ihm. Und wir sehen das in dieser Zeit. Was bedeutet das für uns heute als Abschluss? Es geht nicht darum, was wir denken, empfinden. Es geht um Gottes Wahl. Es geht um seinen Bund. Es geht um Gottes erste Liebe. Ist uns das bewusst, ihr Lieben? Haben wir schon mal gebetet, Gott, ich möchte lieben, was du liebst? Es geht nicht darum, was wir meinen, denken, sondern es geht darum, zu beten und zu sagen, Herr, schließ mir dein Wort auf. Zeig mir dein Herz, Vater. Zeig mir, lass mich erkennen, was du liebst. Das möchte ich auch lieben. Wir sind ein Teil der großen Geschichte Gottes. Israel zuerst und dann später auch in Christus mit uns, mit den Gläubigen aus den Nationen. Heißt das etwa, dass Gott von seinem Volk Israel nichts mehr wissen will? Der Apostel Paulus sagt es ganz klar, niemals in Römer 11. Heißt das etwa, dass Gott von seinem Volk nichts mehr wissen will? Davon kann keine Rede sein. Ich bin ja ein Israelit, ein Nachkomme von Abraham aus dem Stamm Benjamin. Ihr könnt es nachlesen im Römerbrief in den Kapiteln 9, 10 und 11. Der Glaube hat mit uns nicht angefangen. Einige Zweige dieses Baumes sind herausgebrochen worden. An ihrer Stelle wurdet ihr, das sind wir die Nationen, als Zweige eines wilden Ölbaums aufgefropft. So lebt ihr von den Wurzeln und Säften des edlen Ölbaums. Bildet euch aber deshalb nicht ein, besser als die herausgebrochenen Zweige zu sein. Denn nicht ihr tragt die Wurzel, sondern die Wurzel trägt euch. Wir haben dem jüdischen Volk so viel zu verdanken. Als ich das erste Mal vor 25 Jahren nach Israel reiste, hatte ich keine Ahnung von Israel. Ich war nie dort. Ich hatte keine jüdischen Freunde. Ich hatte Theologie studiert und hatte einen Haufen Wissen in meiner Birne. Aber als ich das erste Mal nach Israel kam, hat Gott mein Herz, mein Innerstes tief angerührt. Und ich habe als Pastor dort in Jerusalem mich niedergekniet in einem Gottesdienst, habe gebetet, gesagt, Gott, vergib mir, wo mir das, was dir so wichtig ist, unwichtig war. Zeig mir dein Herz für das jüdische Volk. Lass mich dein Wort verstehen. Lass mich die Bibel verstehen, Herr, wie du vor Grundlegung der Welt diesen Plan der Erlösung gefasst hast. Lass mich verstehen, dass nicht ich die Wurzel trage, sondern die Wurzel trägt uns als Gemeinde. Wir sind verpflichtet aus diesem Zusammenhang heraus. Wir sind verpflichtet, dem jüdischen Volk beizustehen. In Römer 15, 27 schreibt das der Apostel. Sie haben das gern getan, nämlich die Gemeinden in den Nationen, weil sie gerade dieser Gemeinde in Jerusalem viel verdanken. Andere Übersetzungen sagen, weil wir Schuldner sind. Denn von Jerusalem aus hat sie die rettende Botschaft erreicht. Oder auch an geistlichen Gütern sind wir teilhaftig geworden. Und insofern ist es nur recht und billig. Man könnte vom Urtext auch sagen, sind wir verpflichtet, sie, die Jerusalemer Gemeinde, in ihrer Not zu helfen oder auch, Elberfelder sagt, zu dienen. Das ist unsere Verantwortung, ihr Lieben. Und in dieser Zeit leben wir. Das ist der Kontext, um den es geht. Am Palmsonntag. Das ist der Kontext, in dem wir uns bewegen, Richtung Ostern. Jesus macht sich auf den Weg. Und all das spielt eben nicht zufällig in Jerusalem. All das ist nicht zufällig auf dem Ölberg, wo er sich vom Ölberg hinunter bewegt, in das Kidrontal. Der Ölberg ist noch etwas höher als das Niveau der Altstadt. Und so kann man vom Ölberg hinunterschauen auf die Altstadt. Und wenn man vom Ölberg nach Jerusalem will, muss man hinuntersteigen ins Kidrontal und dann wieder hinauf in die Altstadt. Ich habe diesen Weg sehr oft gemacht. Diesen Weg ist Jesus gegangen an diesem Palmsonntag. Und heute, genau vor einem Jahr, war ich in Jerusalem am Palmsonntag 2023 und bin diesen Weg noch einmal abgegangen. Zusammen mit vielen tausenden Gläubigen aus verschiedenen Kirchen und Gemeinden aus allen Nationen. Jesus macht sich auf den Weg vom Ölberg nach Jerusalem. Und Jesus wusste, was ihn in Jerusalem erwarten wird. Jesus hätte auch einen Umweg machen können, ja? Er hätte sich den Weg durch das Kidrontal sparen können und hätte einfach Jerusalem umgehen können. Jesus hätte sich auch vom Ölberg in die andere Richtung, Richtung Osten bewegen können, Richtung Jordan, Richtung Jordanien. Aber Jesus hat keinen Umweg gemacht. Er ist keine Abkürzung gegangen. Er hat nicht versucht, der Problematik des Kreuzes aus dem Weg zu gehen, sondern Jesus ist bewusst, im Bewusstsein, was ihn erwartet, nach Jerusalem hineingegangen. Jesus wusste ja alles, was wenige Tage später ihn erwartet. Die Menschen jubeln ihm am Palmsonntag noch zu und rufen: König der Juden, Jesus, wir ehren Gott. Die jubeln Jesus so stark zu, dass die frommen Pharisäer sauer werden und dass sie sagen: Haltet den Mund. Die Pharisäer haben sich über dieses Lob gegenüber Jesus geärgert. Ihr Lieben, wie sind wir unterwegs? Was beten wir an? Was ist für uns, für unser Leben wichtig? Gott hat uns geschaffen, uns alle, etwas anzubeten. Wir alle sind für Anbetung geschaffen. Wir sind Geschöpfe Gottes. Wir leben nicht einfach dafür, dass wir 70 Jahre arbeiten gehen oder 60 Jahre oder 50 Jahre, je nachdem. Wir sollen ja wieder immer länger arbeiten, wie die Politiker uns gesagt haben, damit die Rentenkassen schön gefüllt bleiben. Ja? Wir alle sind nicht nur für Arbeit und Freizeit und ein paar Vergnügungen des Lebens geschaffen, sondern Gott hat uns als seine Geschöpfe gemacht, geschaffen als sein Gegenüber. Gottes Ziel war, einen Menschen, Mann und Frau zu schaffen, die mit ihm in Gemeinschaft leben. Das war Gottes Ziel. Wofür lebst du? Was beten wir als Menschen an? Ist es unser Wissen, die Wissenschaft, die wir anbeten? Ist es die Musik, die Kultur, der Sport? So in Fußballstadien könnt ihr sehen, wie Menschen wirklich anbeten, ja, wie sie eine Mannschaft feiern und wie sie einer Mannschaft zujubeln. Wir beten die Schöpfung an. Wir freuen uns zu Recht auch an der wunderschönen Natur, hier am schönen Frankenland, an unserem schönen Deutschland, in dem wir leben dürfen. Aber ihr Lieben, gibt es da nicht noch mehr als Wissenschaft, Kultur und Sport und gutes Essen und schöne Natur? Wir Menschen neigen doch immer wieder dazu, dass wir das Geschöpf anbeten, dass wir das Geschaffene anschauen und dabei den Schöpfer vergessen. Aber Gott möchte uns durch Ostern, durch den Palmsonntag, durch den Weg von Palmsonntag über Karfreitag bis zur Auferstehung, Gott möchte uns daran erinnern, dass wir für mehr geschaffen sind. Wir sind geschaffen in die Gemeinschaft mit Gott hinein. Das ist auch die tiefste Sehnsucht in jedem Menschen, ob du gläubig bist oder nicht, ob du Mitglied einer Kirche bist oder nicht. Wir alle möchten doch etwas Besonderes sein. Wir möchten irgendetwas im Leben tun. Wir möchten Spuren hinterlassen. Jeder von uns möchte doch gerne wichtig sein, dass das, was er sagt und tut, dass es eine Auswirkung hat. Ich möchte wichtig sein als Opa. Ja, ich habe inzwischen mit meiner lieben Frau, wir haben 4 Enkelkinder. Und natürlich möchte ich, dass meine 4 Enkelkinder, dass die gut im Leben reinstarten, ja, dass es ihnen gut geht. Ich möchte doch nicht nur, dass es mir gut geht als Opa. Ich möchte nicht nur, dass es mir alles gelingt, sondern ich bete für meine Enkelkinder, dass sie mit Jesus den Weg gehen, dass sie in Schule und Beruf durchstarten. Das ist uns doch wichtig. Wir alle haben doch diesen Wunsch in uns, dass wir etwas, was wir haben, dass wir es weitergeben. Unsere Talente, unsere Fähigkeiten. Und so hat Gott uns auch geschaffen. Er ist ja der Schöpfer, der alles gemacht hat. Und auch wir haben diesen Wunsch in uns, etwas zu schöpfen, etwas zu segnen. Ja? Wie schön ist das, wenn ich meine Enkelkinder segnen kann. Wenn ich für sie bete, wenn ich ihnen die Hände auflege und sie segne. Wenn ich sie in den Arm nehmen kann. Wenn ich sie tröste, wenn sie hingefallen sind. Die sind noch ganz klein, ja. Oder wenn ich ihnen Mut zuspreche, wenn ihnen etwas nicht gelungen ist. Das gibt mir doch ganz viel Freude, wenn ich etwas weitergeben kann von dem Segen, den ich bekommen habe. Gott hat uns für diese echte Anbetung geschaffen. Die Menschen, die am Palmsonntag Jesus zujubeln, die zu Recht sagen, du bist der König der Juden. Ja, die reden hier prophetisch, ohne dass sie es vielleicht so merken. Du bist der König der Juden. Wir loben Gott über all die mächtigen Taten, die er durch Jesus getan hat. Dieselben Menschen rufen wenige Tage später, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Lass uns aufpassen, dass wir nicht über anderen den Stab brechen, sondern dass wir selber bereit sind, Gott unser Herz hinzuhalten, unser Leben, zu sagen, Herr, reinige mein Herz. Du hast es vorhin gesagt, es geht um hier und es geht noch viel mehr um hier. Es geht darum, dass wir nicht nur etwas verstehen, was Ostern geschehen ist, sondern dass wir es im Glauben, im kindlichen Glauben erfassen in unserem Herzen. Möge der Herr uns Gnade geben, dass wir nicht leichtfertig rufen, Jesus, ich folge dir, und wenige Tage später, wenn die Umstände sich ändern, wenn der Druck zunimmt, wir wissen nicht, ihr Lieben, was uns noch als Christen erwartet, in Deutschland, in Europa. Ja, es gibt Menschen, die nicht nur Juden hassen, sondern die sagen, ich weiß nicht, wird das hier aufgenommen heute? Aufgezeichnet? Nein, dann kann ich alles sagen.
Nein, nein, nein.
Es gibt radikale Muslime, die unter uns leben, die sagen, am Schabbat killen wir die Juden und am Sonntag killen wir dann die Christen. Und diese Menschen leben zu Tausenden, zu Zehntausenden unter uns in Deutschland, in Europa. Ich will jetzt nicht pauschal eine Gruppe verurteilen, aber ihr Lieben, wir müssen wach werden, wir müssen die Zeichen der Zeit erkennen. Wir können nicht länger schlafen und können denken, naja, in Israel, die haben wieder mal Ärger nach diesem Terroranschlag. Ihr Lieben, dort sind am 7. Oktober 1200 Menschen bestialisch ermordet worden. Ich habe mit Überlebenden gesprochen. Ich bin sehr oft in Israel durch meine Arbeit für Eben Ezer. Wir unterstützen ja jüdische Familien, die zurück nach Israel gehen. Und es ist so dramatisch. Tausende Menschen wurden verletzt an diesem Tag. Es war der schlimmste Tag seit dem Holocaust für das jüdische Volk. Über 1200 Tote, tausende Verletzte, Traumatisierte. Hunderte wurden entführt, vergewaltigt, ermordet. Eine junge Frau, Safir Cohen heißt sie. Ich habe von ihrer Geschichte gehört, sie kam nach 2 Monaten frei. Andere sind nicht freigekommen. Sie wurde ausgetauscht. Und sie stand zitternd am Mikrofon und erzählte uns und den anderen, wie sie in Todesangst in ihrem kleinen jüdischen Dorf am Gazastreifen waren und wie die im Morgengrauen des 7. Oktober diese islamistischen Terroristen in ihr Dorf einfielen und wie draußen vor ihrem Haus ihre Nachbarn erschossen wurden, getötet wurden, einfach wahllos. Und zu ihr sagte man dann, sie wusste nicht warum, dich nehmen wir mit als Geisel und für dich pressen wir so und so viel terroristische Häftlinge in Israel frei, die Israel dann freilassen muss. Und so wurde sie auf ein Motorrad gebunden und wurde aus diesem jüdischen Dorf mit dem Motorrad in den Gazastreifen reingefahren. Und als sie dort ankam im Gazastreifen, waren tausende Menschen auf der Straße und haben tot den Juden gebrüllt und haben auf sie eingeschlagen, Zivilisten. Ihr lieben, Israel kämpft keinen Kampf gegen eine Armee, sondern gegen eine terroristische Vereinigung der Hamas, die vom großen Teil der Bevölkerung, der palästinensischen Bevölkerung unterstützt wird. Über 80% der Palästinenser am Gazastreifen sagen, wir wünschen uns die Vernichtung Israels und der Juden. Und so wurde sie von Zivilisten als wehrlose Frau auf ein Motorrad geschnallt, wie ein Stück Vieh, wurde sie geschlagen und bespuckt und verflucht. So fuhr sie nach Gaza rein und dann war sie wochenlang in unterirdischen Tunneln versteckt, dann wieder mal in Häusern. Die haben ständig die Orte der gefangenen Geiseln verändert, weil sie wussten, die Israelis sind hinterher und versuchen herauszubekommen, wo sind die Geiseln, dass wir sie vielleicht befreien können. Und so wurden sie ständig unangekündigt verlegt. Sie war wochenlang tief unter der Erde in den Tunneln der Hamas, die sie mit Millionen Geldern aus Deutschland und Europa gebaut haben, die wir jahrzehntelang dorthin überwiesen haben, angeblich für Bildung, aber wo diese Gelder in ganz anderen Bereichen gelandet sind. Und diese Safir Cohen erzählt, ihr Lieben, wie sie diese schreckliche Zeit, diese 2 Monate Geiselhaft, nur durch Gebet überlebt hat. Sie ist keine Gläubige. Die Frau ist nicht gläubig. Ja? Die Frau ist eigentlich eine säkulare, diese Safir Cohen. Ist eine säkulare jüdische Frau. Und kurz vor dem 7. Oktober, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du da bist. Wunderbar. Das stört gar nicht, wenn du mal was sagst. Das sind die Lieblinge Gottes, ja? Wir haben auch so einen Liebling Gottes in unserer Familie. Der Herr liebt diese Jungen und Mädchen, weil sie haben mit so reinem Herzen, lieben sie Gott und singen die Lieder mit und beten. Das ist so schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr über dich. Und Jesus freut sich sehr über dich. Und diese Safir Cohen, ja, die war keine Gläubige. Und kurz bevor sie, ich habe jetzt erzählt vom 7. Oktober, wie sie verschleppt wurde, hatte sie beim Arzt eine schlechte Diagnose. Sie kam zum Arzt und der Arzt gab ihr als junge Frau eine sehr schlechte Krebsdiagnose. Ihre Werte, die Krebsmarker waren sehr schlecht. Es gab erste Untersuchungen. Sie hatte noch keinen direkten Krebsbefund, aber es sah nicht gut aus. Und eine junge Frau, die so einen Befund kriegt, es ist nicht schön. Ne? Und eine Freundin hat ihr per WhatsApp geschrieben, ich schicke dir mal ein paar Gebete, die du mal so beten kannst. Und diese Safir Cohen hat angefangen, von der Freundin ihre Gebete einfach nachzubeten, ohne dass sie eine Gläubige ist, ohne dass sie zu einer Gemeinde geht. Und das hat sie erzählt, als sie jetzt vor uns stand, nach ihrer Befreiung aus der Geiselhaft. Das hat sie durchgetragen. Wenn sie diese Gebete nicht gehabt hätte, in den dunklen Stunden, in den unterirdischen Tunneln der Hamas, in irgendwelchen dunklen Häusern, wo sie festgehalten wurde. Und sie hat jeden Tag gebetet in etwa so, Gott, ich danke dir, dass du bei mir bist. Ganz einfache Gebete. Gott, ich danke dir, dass du mir hilfst, dass du mich heilst, dass du in meiner Nähe bist, dass ich nie alleine bin. Und sie hat dieses Gebet immer wieder gebetet, jeden Tag mehrfach. Und sie hat gespürt, wie er das Kraft gegeben hat, wie sie dadurch überlebt hat, ja. Und dann kam eine zweite Gefangene, wurde mit ihr zusammen festgehalten, auch eine andere junge Israelin. Und der hat sie dieses Gebet auch beigebracht. Und die hat auch aus Todesfurcht, ohne groß zu überlegen, ja, Menschen, wenn wir in Todesfurcht sind, ihr Lieben, dann fangen auch die größten Atheisten an zu beten. Auch die, die vorher vielleicht die Kirche und den lieben Gott verfluchen, die fangen auf einmal an zu beten. Und so auch die andere Frau, die war auch überhaupt keine Gläubige, hat auch dieses Gebet gesprochen. Immer wieder, danke Gott, dass du hier bist. Danke, dass du mich beschützt, dass du mich heilst und dass ich nicht alleine bin. Und diese Frauen haben erlebt, wie förmlich ein Licht in ihre Zellen kam, Sie haben mehrfach berichtet, dieser Pier Cohen hat uns berichtet, sie sagt, vielleicht waren es Engel, aber plötzlich wurde unsere dunkle Zelle hell. Plötzlich haben wir eine Geborgenheit gespürt, die unlogisch war, weil vor der Tür standen diese Schergen, diese Männer, die ständig reinkamen und die Frauen auch begrapscht haben und die ihnen schlimme Dinge angetan haben. Das war alles noch da. Aber plötzlich diese übernatürliche Nähe Gottes. Da ist jemand, der auch jetzt immer noch auf mich aufpassen kann. Gebet hat so eine gewaltige Kraft. Und nach 2 Monaten Haft wurde sie ausgetauscht. Sie kam frei. Andere leider nicht. Aber mich hat dieses Beispiel von Saphir Cohen ermutigt, dass wir gerade in den dunkelsten Stunden unseres Lebens, dass wir beten, dass wir uns an den Gott Israels wenden, an unseren Gott, an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, dass wir sagen, danke Herr, dass ich Teil von deiner gewaltigen Geschichte bin, dass ich nicht ein kleines Würmchen bin, was alleine ist, sondern ich bin eingebettet, Gott, in deine Gedanken. Du liebst mich, du passt auf mich auf, du weißt, was morgen am Montag mich erwartet. Du weißt, Gott, wofür ich Angst habe in der kommenden Woche, was mich herausfordert, was mich bedroht. Aber dann dürfen wir immer auch, wenn es uns schlecht geht, dürfen wir so beten. Und Jesus betete ja auch am Ende dieses Palmsonntags. Ihm wurde nicht nur zugejubelt, als er auf diesem Esel saß, nicht nur mit Palmenzweigen haben die Menschen ihm zugejubelt, sondern am Ende des Weges, als er nach Jerusalem reingeht, fängt Jesus an zu weinen. Und er weint über Jerusalem, weil Jesus schon voraussieht, dass diese Stadt belagert werden wird. 70 nach Christus haben die Römer dann Jerusalem belagert, monatelang eingeschlossen, bis die Bewohner kein Wasser, keine Nahrung mehr hatten. Und dann sind sie durchgebrochen durch die Stadtmauern und tausende Juden starben bei dieser Attacke der römischen Heere auf Jerusalem. Das hat Jesus vorausgesehen. Und er hat geweint über Jerusalem, er hat gebetet. Wärt ihr doch umgekehrt, noch als es noch möglich war. Wärt ihr doch zu eurem Gott gekommen, hättet ihr doch zu ihm gerufen in Zeiten der Not. Jesus hat durch Ostern alles verändert. Es gibt wieder diesen Weg zurück zum Schöpfer. Dass wir nicht nur das Geschöpf anschauen, all das Schöne auf dieser Welt, was wir auch genießen dürfen, sondern dass wir durchschauen, durch die Natur hindurch, durch all das Gute, was wir genießen dürfen, sehen wir dahinter den Schöpfer, unseren Gott, der das alles gemacht hat. Aber nicht, damit wir für das Geschöpf leben, sondern dass wir für ihn, unseren Schöpfer, leben. Anbetung, wahre Anbetung, bedeutet eben nicht nur Worte machen, nicht nur Lieder singen, sondern wahre Anbetung bedeutet, dass wir mit Jesus durchs Leben gehen, dass wir alle Tage unseres Lebens unter seine Herrschaft stellen. Jesus hat durch Karfreitag, durch Ostern die Möglichkeit geschaffen, dass wir unsere Sünden bekennen können, dass wir unsere eigensüchtigen Motive zugeben, dass wir sagen, Herr, reinige mich von allem Stolz, von allem Egoismus, von aller Selbstverliebtheit und schenk mir ein neues Leben. Und wir können das entdecken im Wort Gottes, indem wir die Bibel, die Heilige Schrift neu auf uns wirken lassen. Ich bin immer wieder dabei als Pastor, dass ich immer wieder mich neu dem Wort Gottes zuwende. Es reicht nicht, dass ich einmal Theologie studiert habe, dass ich einmal auf einer Bibelschule war. Ich spüre immer wieder, dass mich da etwas zieht, dass mich da etwas lockt und dass der Geist Gottes zu mir ganz leise sagt, geh wieder in die Bibel, geh zurück zum Wort Gottes. Lies die Bibel nicht nur wie ein Buch, sondern nimm diese Worte wie ein Samen auf in dein Innerstes. Wir wissen nicht, wofür wir es noch brauchen. Wo wir noch durchgehen müssen in den kommenden Jahren, ihr Lieben. Wir wissen es nicht. Aber wir brauchen keine Angst zu haben. Wir können auf den Herrn vertrauen. Jesus ist für uns den Weg bis zu Ende gegangen. Er ist nicht dabei stehen geblieben, dass man ihn zum König machen wollte. Jesus war bereit, die Königskrone abzulegen. Er hat sich von diesem Jubel der Menschen nicht beeindrucken lassen. Es war richtig, was sie gesagt haben. Ich sage es nochmal. Sie redeten geradezu prophetisch. Jesus ist der König der Juden, der König der ganzen Welt, der Retter, den Gott gesandt hat. Ja? Aber Jesus blieb nicht dabei stehen, sondern er wusste, ich muss meine Krone ablegen. Und er tat es. Und wenige Meter vom Ölberg entfernt, unterhalb des Ölberges, ist der Garten Gethsemane. Und dort betete Jesus die schwierigsten Gebete seines Lebens. Er hat oft gebetet, früh morgens, schon vor Tagesanbruch. Er hat selber gebetet zu Gott. Er hat für andere Menschen gebetet. Er hat Kranke geheilt, Tote auferweckt, Dämonen ausgetrieben. Aber hier in Gethsemane, am Fuße des Ölbergs, gegenüber von Jerusalem, der Altstadt, betete Jesus sein schwerstes Gebet. Wir lesen dort, dass der Schweiß wie Blutstropfen auf die Erde fiel. Weil Jesus hat gespürt schon in dem Moment, da erwartet ihn was ganz Schreckliches. Da erwartet ihn Folter und Gewalt und Ausgrenzung und Einsamkeit und Schmerz. Aber Jesus hat durchgebetet bis zum Ende. Gott sei Dank ist Jesus vom Palmsonntag über den Garten Gethsemane bis ans Kreuz gegangen. Er hat sich ans Kreuz schlagen lassen für uns. Es wurden brutale, riesige Nägel durch seine Arme und Beine getrieben. Vorher hatte man ihn schwer geschlagen, sodass der ganze Rücken offen war. Man hat ihn ausgepeitscht mit einer Peitsche, wo in diese Lederriemen waren Knochenstücke und Metallstücke eingeflochten. Und damit hat man Jesus den Rücken geöffnet. Wir lesen in der Geschichte, dass sehr oft schon Menschen bei dieser Folter vor der Kreuzigung gestorben sind. Oder dass sie ohnmächtig waren, gar nicht mehr die eigentliche Kreuzung dann erlebt haben. Jesus hat das alles überstanden. Für uns, für mich. Meine Sünde nahm er auf sich. Meinen Stolz, meine Gottesferne. Deine Sünde, deine Schuld, deine Gottesferne. Jesus hat sich nicht schnell zum König der Juden ausrufen lassen, wie es am Palmsonntag vom Volk geplant war, sondern er wusste, nein, es gibt da noch eine ganz, ganz dunkle Stunde. Aber nur so war es möglich, uns, die Nationen, aus der Hand des Teufels zu befreien. Wir haben es heute gelesen im Wort Gottes. Ja, wir waren draußen. Gott hatte nur einen Bund mit dem jüdischen Volk. Wir, die Nationen, waren außerhalb der Bündnisse Gottes, außerhalb der Verheißungen, wir waren verloren. Aber dank sei Jesus, durch sein stellvertretendes Leiden und Sterben für uns, hat er diesen Zugang zu Gott wieder möglich gemacht. Und das dürfen wir in dieser Woche neu entdecken. Ich mache euch Mut, einmal zu Hause den Fernseher, das Internet auszuschalten, das Radio auszuschalten, die Handys auszumachen. Und sich dem auszusetzen, setz dich doch mal zu Hause an deinen Lieblingsplatz und bete ganz einfach, Jesus, lass mich neu verstehen, was du für mich getan hast. Lass mich neu begreifen, durch dein Wort, durch das Wirken deines Geistes, dass du meine Schuld auf dich genommen hast, dass ich Vergebung und neues Leben empfangen habe. Welch ein Wunder. Und dann lass uns diese Gemeinschaft mit Jesus nicht nur alleine erleben, nicht nur mit dem Wort Gottes und dem persönlichen Gebet. Kommt zusammen, trefft euch an Ostern. Ich finde es so wunderbar, dass ihr am Donnerstag hier zu diesem Abendessen mit Abendmahl einladet. Ich finde es so schön, dass ihr diesen Osterspaziergang am Ostermorgen macht. Ich habe das sehr oft gemacht in den Jahren, wo ich Jugendpastor war, sind wir auch im Dunkeln losgelaufen auf einen Berg, auf einen kleinen Hügel. Und haben dann dort den Sonnenaufgang am Ostermorgen erlebt und danach dann das gemeinsame Frühstück. Die persönliche Beziehung mit Jesus ist so wichtig, dass du neu da dich festmachst bei ihm. Aber es ist genauso wichtig auch die Gemeinschaft hier in der Gemeinde. Bleib nicht alleine. Die Zeiten werden schwieriger. Verlass nicht die Versammlungen. Kommt in die Gemeinde. Kommt zu den Gebetstreffen. Macht euch mit Brüdern und Schwestern eins. Wir haben damals in Ostdeutschland gewusst, alleine können wir fertig gemacht, runtergedrückt werden. Aber wir wussten als Christen in Ostdeutschland, wenn wir zusammenhalten, wenn wir uns versammeln, wenn wir beten, dann ist Gott in unserer Mitte. Wo zwei oder drei zusammen sind, hat Jesus gesagt, da bin ich mitten unter euch. Das war unsere Erfahrung, die persönliche Beziehung mit Jesus, immer wieder neu, dass wir ihn bitten, das zu verstehen, was er getan hat, und auch die Gemeinschaft mit den Brüdern und Schwestern. In Philipper 1, und ich bin auch schon am Schluss, da schreibt der Herr uns, und ich will das über euch hier in Ebermannstadt aussprechen. Ich bin ganz sicher, schreibt der Apostel, dass Gott sein gutes Werk, das er bei euch in Ebermannstadt begonnen hat, zu Ende führen wird, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus kommen wird. Und weiter in Philipper 1, ich bete darum, dass eure Liebe immer reicher und tiefer wird und dass ihr immer mehr Einsicht und Verständnis erlangt. Worin Einsicht und Verständnis? Was Jesus für uns getan hat. Palmsonntag, Gründonnerstag, Karfreitag, Ostersonntag, das war das jüdische Passafest, Pessach. Meine jüdischen Kollegen feiern, wenn wir Ostern feiern, das Pessach. Das Pessachfest erinnert an den Auszug aus Ägypten. Und dort musste ein Passalamm geschlachtet werden. Und nur wer das Blut des Passalammes an seinen Türpfosten gestrichen hatte, an dem Haus ging der Todesengel vorbei. Welch ein Bild! Das Blut des Passalammes hat schon damals in Ägypten die jüdischen Familien geschützt, die es in ihrem Haus hatten. Wie viel mehr wird das Blut des Lammes, Jesus Christus, dich schützen, dich bewahren, dass du durchkommst, auch die Wirren, durch die Wirren der Zeit, die auf uns zukommen. Und so betet der Apostel, ich bete darum, dass eure Liebe immer reicher und tiefer wird und dass ihr immer mehr Einsicht und Verständnis erlangt. So lernt ihr entscheiden, wie ihr, so lernt ihr zu entscheiden, wie ihr leben sollt, um an dem Tag, an dem Jesus Christus Gericht hält, untadelig und ohne Schuld vor euren Richter treten zu können. Wir müssen vor dem Tag des Gerichts keine Angst haben. Wir müssen nur Angst haben, wenn wir ohne Jesus sind. Aber wenn du mit Jesus lebst, wenn du von Neuem geboren bist durch das Wort Gottes, wenn du Jesus nachfolgst, dann müssen wir keine Angst vor dem Tag des Gerichtes haben. Wie sagt Gottes Wort, an diesem Tag können wir uns auf den Herrn verlassen, um dann untadelig und ohne Schuld vor den Richter Jesus treten zu können. Ohne Schuld? Wie kann das sein? Wir sind doch alle mit Schuld. Wie können wir ohne Schuld vor Gott treten einmal, wenn der Tag kommen wird? Und er kommt für uns alle, dieser Tag. Wir können ohne Schuld und ohne Angst vor Gott treten, weil Jesus unsere, meine und deine Schuld getragen hat. Weil wir so privilegiert sind, ihr Lieben. Eigentlich müsste jede Gemeinde, jeder Gottesdienst mit Lobpreis ohne Ende stattfinden. Ja? Wenn wir das in der Tiefe unserer Gedanken, unseres Intellekts, unseres Herzens erfassen, wir dürfen untadelig und ohne Schuld vor Gott treten. Der Herr kennt euch und liebt euch und segnet euch. Und ihr seid ihm kostbar und wichtig. Lasst uns noch gemeinsam beten. Wer kann, der möge aufstehen, dass wir noch eine kurze Zeit von gemeinsamen Gebet haben. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen wunderbaren Tag, den du gemacht hast. Danke, dass du Jesus gesandt hast durch das jüdische Volk zu uns. Danke, dass er in Jerusalem keine Abkürzung genommen hat, dass er nicht um Jerusalem herumgelaufen ist. Danke, Jesus, dass du deine Krone niedergelegt hast, die die Menschen dir aufgesetzt haben. Und danke, dass du ans Kreuz gegangen bist, für mich, für uns, dass du unsere Schuld getragen hast. Und dass du aufgefahren bist zum Himmel, nachdem du zuvor im Totenreich warst. Danke, dass du dort im Himmel sitzt, zur Rechten des Vaters, zu unserer Rechtfertigung. Wir preisen dich, Jesus. Danke. Öffne uns doch unser Verständnis, dass wir das mehr begreifen, wie sehr wir gesegnet sind, Jesus, durch dich. Danke für Vergebung von Sünde und Schuld. Danke für neues Leben. Und danke, dass wir auch zurücksegnen dürfen, das jüdische Volk, dem wir so viel zu verdanken haben. Und so segnen wir heute aus Ebermannstadt Jerusalem. Wir segnen Israel. Gott, wir segnen die Sarai Cohen und andere, die überlebt haben. Gott, tröste sie. Heile ihre Traumata. Sei bei denen, die noch in Gefangenschaft sind, Herr, erbarme dich. Und wir beten für ganz Israel, dass das Volk umkehren möge zu dir, Herr. Dass sie in dieser großen Krise ihre Knie beugen, zu dir rufen und dass du ihr Gebet hörst, Herr. Und das beten wir auch für Deutschland, Herr. Wir bringen dir unser Vaterland. Du siehst so viel Gottlosigkeit, so viele Menschen, die ohne dich unterwegs sind. Gott, wir wollen sie nicht verurteilen, sondern wir wollen sie segnen. Gott, rette Ebermannstadt, rette Franken, rette Bayern, rette Deutschland. Lass Menschen überall dir begegnen und dass sie die wahre Osterbotschaft hören und verstehen. Darum bitten wir dich. Amen.
Amen.
Ihr könnt stehen bleiben und ich möchte noch Gottes Segen über uns aussprechen.